Hier ist der Podcast von Wunderwerke. Den Herzschlag der Welt hörbar machen.
Herzlich willkommen bei Wunderwerke Skyped. Ich heiße Martin Scott und bin der Gastgeber dieser Sendung. Das Konzept der Sendung ist schnell erklärt. In Zeiten wie diesen, wo Menschen oftmals nicht zusammenkommen konnten und immer noch nicht können, rufe ich regelmäßig einen interessanten Gesprächsgast an und führe oftmals aufs Geratewohl eine 30- bis 50-minütige Unterhaltung mit diesem. Mein Gast ist manchmal bekannter, manchmal unbekannter, aber immer spannend, unterhaltsam und meine Neugier befriedigend. Denn ob ein Gesprächsgast interessant ist, liegt oftmals nur an den Fragen, die man ihm stellt. Heute skype ich mit Julia Osmers. Julia Osmers ist vom Deutschen EC-Verband in die Region Südharz entsandt worden, um dort eine Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufzubauen, die auf dem Prinzip von 4 Fragestellungen beruht. Julia wird einen tiefen Einblick in ihre Persönlichkeit, ihren Glauben, ihre Überzeugungen und ihre Haltungen geben und dabei, wenn es dir so wie mir geht, mit ihrer herausragenden Freundlichkeit und ihrem Optimismus unsere Telefonleitung zum Strahlen bringen. Und jetzt geht es los. Ich wünsche gute Unterhaltung.
Julia Osmers, hallo.
Martin Scott aus Essen von Wunderwerke. Guten Tag, liebe Julia.
Hallo Martin.
Schön, dass du dir Zeit nimmst für Wunderwerke Skyped und herzlich willkommen in der Sendung.
Vielen Dank und sehr gerne.
Es war ein langer Anlauf, bis wir uns gekriegt haben, ne?
Ja, ich glaube, wir haben das erste Mal im August darüber gesprochen.
Und jetzt ist mehr als ein halbes Jahr später und ehrlich gesagt weiß ich in diesem Augenblick auch noch nicht ganz genau, wann wir dich senden werden. Das ist dann ja immer auch noch mal ein paar Wochen Verzug.
Im dritten Lockdown dann vielleicht.
Wir sind im Jahr 2021 gelandet. Julia, wie war dein Jahr 2020?
Sehr aufregend tatsächlich. Es war lebensverändernd, könnte ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich für viele. Für mich war aber das Aufregendste, dass ich relativ spontan im März am Tag des Lockdowns standesamtlich geheiratet habe.
Spontan und heiraten, das ist ein Wortpaar, da werde ich hellhörig.
Ja, wir hatten eigentlich geplant, im Mai standesamtlich zu heiraten, auch mit so einer kleinen Gartenparty mit so vielleicht 50 Leuten oder so. Und dann im März ging es dann mit dem Lockdown los und die Standesämter haben angefangen irgendwie zu schließen. Und dann dachten wir, bevor wir im Mai gar nicht heiraten können, heiraten wir einfach jetzt.
Also den Partner gab es schon auch dazu, so spontan.
Den gab es schon dazu, ja.
Okay. Ja, herzlichen Glückwunsch, nachträglich.
Dankeschön, danke.
Alles Gute.
Danke.
Verheiratet sein ist, da werden mir viele Zuhörer zustimmen, etwas Wunderschönes und etwas zugleich unglaublich Anstrengendes.
Ja, aber ich merke, also ich meine, wir sind ja noch in unserem ersten Jahr, da ist es wahrscheinlich noch einfach für die meisten, dass es einfach...
Gibt solche und solche Beginne.
Okay, für uns ist es relativ einfach. Und ich merke aber, dass es quasi meine Persönlichkeit verfeinert und meinen Alltag verfeinert. Und ich, also durch die Reibungspunkte, die man hat oder durch die Dinge, die man sich gegenseitig irgendwie nicht verbessert, das klingt so normativ, sondern wo man sich einfach positiv herausfordert, wird man einfach irgendwie ein feinerer Mensch.
Würde das dein Mann auch sagen, wenn ich ihn fragen würde, ohne dass du zuhörst?
Frag ihn doch gerne mal, aber ich denke schon.
Gut. Wir wünschen euch alles, alles Gute für das bald beginnende zweite Jahr. Mhm. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habt ihr im März geheiratet, kurz nach Lockdown, ne?
Ja, es war der erste Tag, wo der Lockdown quasi losging. Wir waren auch nur zu zweit
auf dem Standesamt. Auf dem Standesamt?
Mit dem Fotograf und dem Standesbeamten, ja.
Ohne Mutter, Vater und so weiter?
Genau. Die durften nicht mit.
War das traurig?
Ja, aber das Ding ist, wir planen ja für dieses Jahr 2021 die kirchliche Hochzeit und deswegen war das so, okay, sie werden auf jeden Fall noch teilhaben an der Feierei und an dem Moment der Eheschließung sozusagen, auch wenn wir dann schon über ein Jahr verheiratet sind.
Ach toll, und alle Wunderwerke Skype-Zuhörer sind eingeladen.
Wahrscheinlich. Die Kirche ist groß, in der wir heiraten werden.
Ja, wird so Ort und Datum schon bekannt geben, dann können wir die gute Nachricht hier streuen.
Ja, wir werden im schönen Lüneburg heiraten am 5.6.
Am wann?
Am 5.6. in einer der großen Kirchen in Lüneburg.
Gut, also, liebe Zuhörer, 5.6. Lüneburg, eine der großen Kirchen, das ist abgemacht, wir kriegen das hin. Ich würde Blumen streuen.
Okay.
Gut, was braucht denn noch?
Eigentlich brauchen wir nur die Auflagen, die das erlauben, dass wir mit 150 Leuten oder 120 Leuten feiern dürfen.
5.6. wird knapp, ne?
Nee, das wird großartig.
Das wollte ich auch sagen, es wird großartig. Wünschen wir euch.
Danke.
Ich erreiche dich im Südharz.
Richtig, in Bad Lauterberg.
Was ist denn der Südharz? Ich weiß, dass man den Harz einteilen kann in Westen und Osten.
Richtig.
Und dass der Brocken die Mitte ist, also die Trennung, die Scheide.
Ja, das ist, wenn man quasi die Bundesländer anschaut, also die neuen und die alten.
So naja, und auch die geografische Gegebenheiten, oder? Also im Westen viel Nadelwald, Hochmoor, düster, miefig und der Osten trocken, Laubwald, sonnig. So würde ich das. So habe ich den Harz erlebt. Okay, was ist denn der Süden vom Harz?
Der Süden ist quasi die Mischung aus beidem. Wobei wir uns hier in Niedersachsen im Westharz geografisch gesehen oder geografisch gesehen befinden.
Und du hast einen besonderen Auftrag dort.
Ich habe einen besonderen Auftrag. Ich bin nämlich Pionierin für Jugendarbeit in 4D vom Deutschen EC und vom Niedersächsischen EC.
Okay, das waren jetzt sehr viele Fachbegriffe in sehr wenig Zeit. Mhm. Fangen wir doch mal mit dir an, bevor wir in 4D, EC Niedersachsen und Jugendarbeit einsteigen. Also du heißt Julia und bist wie alt?
Ich bin 28.
Und lebst auch nicht erst seit 3 Tagen im Harz?
Nee, ich wohne seit 2017 im Harz. Ich bin da im Anschluss an mein Studium oder nach dem Abschluss meines Studiums bin ich ganz bewusst in den Harz gezogen.
Du hast dort studiert?
In Lüneburg habe ich studiert.
Du hast nicht dort studiert. Warum bist du denn dann in den Harz gegangen?
Weil ich den Eindruck hatte, dass Gott einen Plan mit mir im Harz hat.
Welchen Plan?
Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ach so. Ich wusste nur, dass ich in den Harz gehen soll.
Und kannst du darüber sprechen, wie sich dieser Eindruck für dich ergeben hat?
Ich war...
War irgendein Fell trocken?
Ich war bei einer Sommerbibelschule in einer Woche, also eine Woche lang bei der Sommerbibelschule und da war ein Sprecher, der hat über gesundes Gemeindewachstum gesprochen und irgendwie zwischendurch hatte ich den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, dass ich in 2 Jahren in den Harz gehen soll, um Gemeinde zu gründen.
Und ist das sozusagen, das ist ja immer schwierig, über solche Geschichten zu sprechen, das weiß ich, aber ich versuche es mal. Ist das sozusagen so belastbar, dass die Begriffe in 2 Jahren und Harz quasi so gesehen in deinem Leben sonst nicht aufgetaucht wären? Oder hast du dich sowieso die ganze Zeit mit dem Harz beschäftigt?
Ich hatte nichts mit dem Harz zu tun. Ich wollte nie in den Harz. Ich wollte nicht aus Lüneburg weg. Und ich wollte auch nicht Gemeinde gründen. Also das waren alles 3 Sachen, die ich nicht wollte.
Ah, du gingst deswegen davon aus, dass der Auftrag Gemeindegründung heißt.
Richtig.
Okay. Es gibt so eine schöne Geschichte von Adrian Pless aus dem frommen Tagebuch den Tagebüchern eines frommen Chaoten, so rum. Ja. Kennst du diese Geschichte?
Nein. Vielleicht.
Da hat einer irgendwann den Eindruck, er müsse unbedingt, der Herr würde ihn nach Israel berufen. Und er wird befragt, warum hast du denn jetzt den Eindruck, der Herr würde dich nach Israel berufen? Sagt er, ja, das wäre ganz merkwürdig, aber immer wenn er die Bibel aufschlagen würde, würde von Israel die Rede sein. Ah. Er hat das Gefühl, er sei gemeint.
Ach so, okay. Nee, ich habe nichts vom Harz gelesen. Ich hatte gar keine Ahnung, was es hier gibt.
Auf der Folie wollte ich mal kurz gefragt haben. Also, des Herrn Wort geschah zu dir, kann man das so sagen?
Ja.
Geh in den Südharz.
Und ich wusste nur, dass es nicht von mir ist, weil ich da keinen Bock drauf hatte.
Okay. Und dann hast du ja trotzdem die Möglichkeit, Jona-esk sozusagen westwärts übers Meer zu fliehen.
Ja, ich dachte, 2 Jahre, gucken wir mal, was passiert. Hat es aber immer Leuten erzählt, dass ich das auf jeden Fall machen werde, wenn Gott das will, dass er das halt irgendwie machen muss und dass ich keine Ahnung habe, wie ich da hinkommen soll. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, wann ich mit dem Studium fertig sein würde, weil ich da gerade mal noch einen 2. Bachelor angefangen habe. Und dann tatsächlich auf die Woche genau 2 Jahre später hatte ich meinen allerersten Arbeitstag im Harz, in Osterode am Harz.
Als?
Als Kulturwissenschaftlerin.
Also du bist quasi, man würde biblisch sagen, als Zeltmacherin nach Bad Lauterberg gegangen.
Richtig, ja.
Und du in der Form einer Kulturwissenschaftlerin, ja klar, wer aus Lüneburg kommt, ist ja Kulturwissenschaftler.
Jein. Ich habe die Stelle hauptsächlich, glaube ich, bekommen, weil ich dazu auch noch Verwaltungsfachangestellte für Landes- und Kommunalverwaltung bin. Und mich auf regionale Entwicklung.
Unglaublich interessant. Spannung, spannend.
Ja, so wie mein Charakter. Ist auch sehr spannend.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja.
Okay. Also du hast so einen verwaltenden Charakter.
Ich glaube, ich habe einen sehr gestalterischen Charakter. Und deswegen brauchte ich die Grundlage, um dann hinterher noch was anderes zu studieren, um jetzt den roten Faden darin zu entdecken, dass ich Regionalentwicklung machen möchte.
Und habe ich so eine richtige Vorstellung davon, wenn ich so spontan assoziiere, Parks planen und Straßen anlegen und Bäume pflanzen?
Jein. Das ist schon Teil davon, aber ich bin eher auf der Wirtschaftsförderung und Kulturförderung Seite und ich habe meine Bachelorarbeit zum Beispiel über Raumordnung geschrieben und die Entwicklung des Tourismus im ländlichen Raum. Und deswegen ist es so cool, dass ich jetzt im ländlichen Raum bin, weil ich den ländlichen Raum ein bisschen verstehe.
Ist Bad Lauterberg ländlicher Raum?
Oh ja. Ich finde, es klingt immer so negativ, denn man nennt es dann strukturschwach. Ich liebe es, herauszufinden, wo sind die Stellschrauben, um den Alltag und das Leben von den Menschen hier besser zu machen, weil ich glaube, dass es hier viele Chancen gibt, die man einfach ergreifen muss.
Drei Gründe, warum das Leben in Bad Lauterberg nicht langweilig ist.
Weil man ganz viel Natur drumherum hat. Ich bin in 10 Minuten im Oberharz und kann tolle Sachen machen. Niklas und ich sammeln die Harzer Wandernadeln zum Beispiel.
Ja, geil.
Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt.
Ich steh total auf sowas. Ich finde das super.
Dann weiß man immer, wo man das nächste Mal irgendwie hinfahren kann, weil man immer noch irgendwelche Nadeln suchen muss.
Habt ihr schon mal Brocken-Benno kennengelernt?
Ich habe von ihm gehört und gelesen.
Das müssen wir den Hörern erklären. Ne? Wer ist Brocken-Benno?
Brocken-Benno ist, glaube ich, irgendwie schon 1000 Mal den Brocken hochgelaufen und der hat das ungefähr jeden Tag gemacht. Mittlerweile ist er, glaube ich, über 80 und kann es nicht mehr jeden Tag und macht es nur noch einmal die Woche oder so.
Ja, also ich habe von Brocken-Benno gehört, als ich mich auf eine Freizeit mit Jugendlichen vor knapp 10 Jahren vorbereitet habe, die in den Harz führte. Das war, vor ziemlich genau 10 Jahren. Und da habe ich von Brocken-Benno gehört. Und Brocken-Benno lief seinerzeit, wenn nicht nebliges Wetter war, zweimal am Tag auf dem Brocken hoch.
Zweimal am Tag sogar?
Ja, und okay. Zwar von dem Ort da östlich, Wernigerode.
Wernigerode, okay.
Und wer vor Ort war, weiß, das sind 1000 Höhenmeter.
Ja.
Das ist krass. Oder 800 oder was. Also der Brocken hat ja 1142 Meter oder so, ne?
Ungefähr, ja.
Ah, du sprichst mit einem Experten.
Großartig.
Und das sind knapp 1000 Höhenmeter. Das ist eine unfassbare Leistung.
Auf jeden
Brocken
Fall.
Benno, aber Brocken-Benno hat auch einen kleinen Hauweg, das müssen wir auch sagen.
Wahrscheinlich.
Glaube ich, ja. Und jetzt macht das nur noch einmal die Woche. Also habt ihr ihn mal getroffen?
Nee, ich habe nur Zeitungsartikel über ihn gelesen. Im Sonntagsecho.
Okay. Ja, also einen Grund haben wir schon, warum es schön ist, in Bad Lauterberg zu wohnen. Jetzt nochmal zwei weitere.
Der zweite Grund ist, glaube ich, dass wir aufhören sollten, rumzuheulen, wenn es nichts gibt und einfach Dinge starten. Und deswegen versuche ich einfach Dinge zu starten, damit es hier noch mehr gibt.
Bezieht sich das jetzt schon auf die Jugendarbeit des EC Südharz?
Nee, ich wohne ja auch privat hier.
Was hast du denn sonst noch gestartet?
Also, als ich in Osterode gewohnt habe, da gab es einen Café, oder gibt es immer noch einen Café. Und dann haben wir da gemeinsam mit der Eigentümerin Open Mic Nights veranstaltet oder eine Lesung oder auch ein Konzert oder so, weil das kulturelle Programm hier ein bisschen rar ist. Und so haben wir dann quasi unsere eigenen Veranstaltungen gemacht, damit wir auch auf welche gehen können.
Verstehe, also create your own private life.
Genau.
Gut, Grund Nummer 3.
Grund Nummer 3, die Menschen sind toll. Ich habe hier, als ich hergezogen bin nach Bad Lauterberg vor 1,5 Jahren, wurde ich super, super herzlich aufgenommen von den Leuten aus der Gemeinschaft, aber auch von den Leuten, die hier irgendwie aktiv sind, von den lokalen Akteuren. Also es gibt hier eine Gruppe von Menschen, die den Ort und die Region lieben und sich dafür einsetzen. Und es ist mega, mega schön, das zu sehen und sich da irgendwie einzuklinken und gemeinsam für den Harz Dinge zu planen. also einfach das Netzwerk von den lokalen Akteuren, die was bewegen wollen, die auch dieses alte Image des Harzes verändern wollen und dem einen modernen, innovativen Touch geben wollen.
Okay, ich merke schon, wenn der Herr jetzt nochmal sprechen wollte in dein Leben hinein, es würde ihm diesmal deutlich schwieriger fallen.
Ja.
Er müsste dir ein gelobtes Land aufzeigen.
Ja, also aber in diesen 2 Jahren, in denen ich mich darauf vorbereitet habe, in den Harz zu gehen, hat er mein Herz verändert und mir gezeigt, was irgendwie schön am Harz ist.
Verzeihung, liebe Hörer, dass ich mich kurz dazwischen schalte aus dem Off. Aber so einen hörbaren, ungeplanten Zwischennieser von Ju Osmas Mann im Nebenzimmer kann man einfach nicht aus dem Gespräch schneiden. Das ist so Corona-esk, Homeoffice-mäßig, dass ich das glatt drin gelassen habe. Weiter geht's. Was braucht man denn für ein Herz, um sich rufen zu lassen vom Herrn, anderswo hinzugehen, als man so selbst plante? Was würdest du sagen?
Ein tiefes Vertrauen, dass seine Wege besser sind als meine Wege und dass er das große Bild sieht und es viel cooler ist, als ich den kleinen Ausschnitt, den ich sehen kann.
Aber gleichzeitig sind wir doch jeden Tag herausgefordert, Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen. Es gibt ja kaum eine modernere Message und angesagtere Message zurzeit als die, nimm verdammt nochmal dein Leben selber in die Hand und warte eben nicht darauf, dass das ein anderer tut.
Das ist auch richtig. Würde ich auch voll unterschreiben. Und Verantwortung zu übernehmen ist etwas, was vielen Menschen vielleicht schwerfällt, aber das ist etwas, was unser Leben irgendwie auch spannend macht. Also es gibt ja dieses Bild davon, man kann ein Fahrrad nur bewegen, wenn man es fährt. Und wir sollten auf jeden Fall jeden Tag die kleinen Dinge tun, die wir tun können. Und einfach überzeugt davon sein, dass Gott auch Türen öffnen kann, die dran sind, und Türen schließen kann, die nicht dran sind. Und während wir uns bewegen, bewegen wir uns in eine Richtung.
Aber würdest du sagen, dass sich Gott bei dir so eindeutig gemeldet hat, dass du sozusagen gar nicht daran vorbeikamst, als zu sagen, also ich wollte ja gerne Verantwortung für mein Leben übernehmen, aber wenn du jetzt vorbeikommst, dann höre ich natürlich zu, was du zu sagen hast.
So? Na, ich hab ja Verantwortung übernommen und habe geguckt. Also das Ding ist ja, nur weil er gesagt hat, geh in 2 Jahren in den Harz, heißt es ja noch nicht, geh in den Ort. Also ich wusste ja nicht, welche Stadt. Ich wusste nicht, was ich machen soll, wie ich meine Wohnung bezahlen soll, wo ich eine Wohnung haben soll. Also ich musste ja trotzdem die kleinen Schritte gehen. Ich musste ja trotzdem Immobilien-Scout 24 durchforsten und mir eine Wohnung suchen und Wohnungsbesichtigungen machen oder auch Jobs suchen, Bewerbungsgespräche führen, wobei ich nur eins geführt habe. Also ich musste ja...
Natürlich hast du das. Natürlich. Und die erste Wohnung hat wahrscheinlich auch gepasst.
Nee, die letzte fand
ich
cool.
Ah, die letzte. Okay. Ja. Okay. Oder so rum. Gut, genau, also und du bist dann in deinen naheliegenden Beruf, den du sowieso beherrscht und gelernt hast, gegangen.
Richtig. Und ich habe schon beim Bewerbungsgespräch festgestellt, dass es ein untergehendes Schiff ist, das Projekt, auf das ich mich da eingelassen habe. Ja. Und dachte mir, vielleicht können wir es ja doch noch retten. Nach einem Jahr wurde ich dann gekündigt, weil das Projekt vorzeitig abgebrochen wurde.
Aber du konntest dich ja die ganze Zeit entspannt zurücklehnen, weil du wusstest, der Herr hat sowieso noch was anderes mit dir vor, oder?
Nee, ich dachte, als ich dann gekündigt wurde, dachte ich so, hä? Gott, was ist da los? So, ich bin hier für dich hierher gezogen und jetzt werde ich gekündigt. Also was willst du eigentlich?
Ah, du warst so richtig schön beleidigt.
Nicht unbedingt beleidigt, ich war halt so ein bisschen verwirrt.
Verstehe, wäre ich wahrscheinlich auch.
Ja, und es war auch super anstrengend. Die letzten Monate, die waren nur blöd.
Und was ist dann passiert?
Und dann war ich erstmal reisen.
Ach so, ja.
Also ich war auf einem Missionseinsatz als Co-Leitung in Österreich und dann war ich nochmal in der Schweiz und war so ein bisschen unterwegs. Es war zum Glück schon vorher geplant, von daher war dann die Transition ganz entspannt nach der Entlassung.
Die Transition?
Die Übergangszeit.
Ah ja, okay. Es gibt also auch ein deutsches Wort.
Und ich dachte eigentlich, dass ich mich selbstständig machen möchte mit dieser ganzen Kulturgeschichte, also dass ich quasi so...
Ja, aber du solltest doch Gemeinde gründen, dachte ich.
Ja, aber Gemeinde gründen ohne ein Dach ist auch schwierig. Und was ich gemacht habe ist, ich habe eine junge Erwachsenenarbeit aufgebaut nebenbei. Also ich habe mich in junge Erwachsene investiert, weil das ein Bedarf war, den ich gesehen habe. Also ich war in verschiedenen Gemeinden, habe mich mit vielen Leuten unterhalten und was es nicht gab, waren Angebote für junge Erwachsene. Aber ich habe immer mal wieder einzelne junge Erwachsene gefunden oder getroffen und mit denen geredet und dann habe ich die immer zu mir nach Hause eingeladen. Und ich meine, das ist so eine Hauskreisgemeinde, ist ja auch ein Start. Also es war keine Gemeinde, es war ein Hauskreis, aber ich konnte trotzdem...
Eine Gruppe halt.
Eine Gruppe, genau. Ja, ja. Und das war für mich ein das, Kreis. Was ich halt mit meinen kleinen Schritten und mit meiner Verantwortung machen konnte.
Das heißt, bis zu dem Moment hast du selber auch privat nicht zu einer Gemeinde gehört?
Das war nicht so ganz einfach, weil ich die meisten Wochenenden unterwegs war. Ich war sehr selten am Sonntag im Harz und deswegen war ich habe mich schon zugehörig gefühlt zu der einen FEG, aber ich war auch in der CGO, das ist eine Pfingstgemeinde gewesen, und aber auch in der anderen. Also hier, das ist auch das Ding hier. Es gibt viele kleine Gemeinden und die sind verschieden spezialisiert. Also wenn man mal Lust auf einen Lobpreisabend hat, kann man halt dahin gehen. Wenn man irgendwie diese Predigten hören will, kann man dahin gehen. Und es gibt auch viele Menschen, die halt einfach quasi in diesem Gemeindenetzwerk unterwegs sind. Die sind, die meisten sind schon irgendwie zugehörig zu einer Gemeinde, aber es gibt auch einige, die dann so ein bisschen free-floaten, also die so hin und her gehen, was ich eigentlich nie wollte. Ich war vor 10 Jahren lang in einer Gemeinde und fand das großartig, mich da auch zugehörig zu fühlen und mich da einzubringen. Und hier war ich dann damit konfrontiert, dass es gar nicht so einfach sein muss.
Aber dann passierte eines Tages was?
Dann hat der EC angerufen.
Einfach so?
Ja, ich habe eine Freundin in Lüneburg, die war auf dem Joanneum, und einer ihrer Klassenkameraden sozusagen, der arbeitet für den EC, und der hat von mir gehört, dass ich ja hier im Harz bin und so, und es gab diese Stellenausschreibung in Bad Lauterberg, und der hat dann dem Zuständigen beim deutschen EC von mir erzählt und der hat sich dann bei mir gemeldet.
Okay, und der deutsche EC-Verband, der hatte eine Absicht, nehme ich an.
Genau, der wollte eine EC-Arbeit wieder neu beleben, die es mal gab vor etlichen Jahren und jetzt aber gar nicht mehr so richtig aktiv ist. Und sie wollten eine Projektstelle aufbauen zur Jugendarbeit in FIDE, weil sie sich mit dem Thema, wie muss Jugendarbeit heute aussehen, damit sie erfolgreich ist, auseinandergesetzt haben.
So, und jetzt müssen wir das Ganze nochmal kurz ordnen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob jeder Hörer, jede Hörerin von unserem Podcast mit den ganzen Vokabeln und Begriffen etwas anzufangen weiß. Also fangen wir mal ganz vorne an. Der Deutsche EC-Verband ist der Verband der EC-Jugendarbeit in Deutschland.
Richtig. Entschieden für Christus heißt der Verband. Ausgesprochen.
Und ist eine Jugendbewegung, die hat jetzt irgendwie ihre 130, 40 Jahre auf dem Buckel und kam mal so um die Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert herum, aus Amerika nach Europa geschwappt, ne?
Genau.
Gibt es mittlerweile weltweit. Die Zentrale in Deutschlands ist in Kassel. Mhm. Und herkömmliche EC-Jugendarbeit ist ja so ganz klassisch so auf so eine Kreisgruppenstruktur gegründet. Da gibt es dann Jungscha und Teenkreis und Jugendkreis. So. Mhm. Und Eingeweihte wissen, diese herkömmlichere Struktur von Kinder- und Jugendarbeit ist am Zerbruch, ist an diversen Stellen auch schon untergegangen. Und der EC, ja, was macht der in so einer Zeit?
Der denkt darüber nach, wie man es besser machen kann.
Wie man es neu machen kann.
Wie und da, sagt,
dazu gehört jetzt das, was du im Süden vom Harz machst, mit dazu?
Genau, ich bin quasi das Pilotprojekt. Das erste Pilotprojekt, genau.
Gut, dann ist eben jetzt noch, halt stopp, bevor du weiter erzählst, noch eine Vokabel, Fachvokabel gefallen. Das war dieses 4D.
Richtig.
Kannst du das mal erläutern? Also es geht um Jugendarbeit in 4D, hast du gesagt. Das gehört zu diesem Pilot dazu?
Genau, 4D steht für 4 Dimensionen. Es gibt die Ab-, Out-, With- und In-Dimension. Also die Up-Dimension ist meine Beziehung zu Jesus.
Nach oben.
Genau, die In-Dimension ist der Blick nach innen in die Gruppe. Mhm. Die With-Dimension ist zu Christen weltweit oder auch zu Christen aus anderen Gemeinden hier im Ort. Und die Out-Dimension,
also das zusammen mit.
Genau, das zusammen mit anderen Leuten. Dass wir sagen, wir sind nicht die Einzigen, die irgendwie heilig sind, sondern wir sind Teil des Leibes Christi, wenn man das jetzt so ausdrücken möchte. Und out ist der Blick nach draußen zur Umwelt und zu den Menschen, die Jesus vielleicht noch nicht kennen.
Und wenn eine Jugendarbeit würde da dann beschreiben, wie die Einsatzmöglichkeiten von jungen Christen aussehen kann.
Genau, richtig.
Versammelt der EC eigentlich nur Christen? Ist EC-Jugendarbeit eigentlich eine Arbeit nur für Christen? Klingt ein bisschen so.
Nee. Würde ich nicht sagen. Also, weil die Schwelle von Nicht-Christ zu Christ ist ja oft schwimmend. Also, es gibt ja Menschen, die sich dafür interessieren, aber irgendwie denken, ich weiß noch nicht genug oder ich muss noch das machen oder das machen. Und es gibt Menschen, die sagen, ich probiere das mal aus, aber ich würde mich vielleicht noch nicht als Christ bezeichnen. Mhm. Und die sind ja alle willkommen.
So, und wenn jetzt im Südharz gesagt wird, hier soll eine neue Jugendarbeit oder eine alte wiederbelebt werden, und die soll nach 4D geschehen, dann ist es jetzt also Auftrag und Aufgabe, eine Jugendarbeit entstehen zu lassen, die diesen 4 Dimensionen gerecht wird, ja?
Richtig. Also es geht darum, meine Komfortzone zu verlassen. Also das, was der EC richtig, richtig gut kann, ist in und ab. Also die haben starke Gemeinschaften in der Gruppe, die machen ganz viele tolle Sachen und die lesen viel Bibel so und wissen vielleicht auch viel über Jesus. Aber was ich so merke, ist so die Out-Dimension und auch die, ja vor allem die Out-Dimension, da hapert es manchmal, weil man nicht weiß, wie verlasse ich denn meinen Kuschelclub und wie gehe ich halt mal raus und lerne andere Menschen kennen außerhalb meiner Bubble, die meine Worte vielleicht gar nicht verstehen, weil ich nur Kanaanäisch spreche. So.
Warum sollte man das denn auch tun?
Richtig, warum sollte man das tun?
Ja, warum sollte man das tun?
Weil ich glaube, dass das, was Jesus uns geben kann, Leben in Fülle ist, was auch immer das für den Einzelnen bedeutet. Und wenn ich irgendwie davon überzeugt bin, dass er einen guten Plan für mein Leben hat, dann weiß ich, dass diese Hoffnung für andere Menschen super relevant ist, weil ich Menschen begegne, die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, die nur zu Hause sitzen teilweise und die auch sehr in der Vergangenheit festsitzen und nicht wissen, wie sie in die Zukunft schauen können. Und ich glaube, dass Jesus da eine Antwort sein kann. Und ich glaube, dass es auch mit der Verantwortung zusammenhängt, die wir für unsere Umwelt haben. Also nicht im Sinne von Klima, das natürlich auch, aber wir sind nicht Opfer der Umstände, sondern wir sind Gestalter und wir sind Teil der Gesellschaft und wir sollten auch als solcher agieren und uns einbringen, die Dinge der Region mitzubestreiten. Also ich würde super gerne auch irgendwie im Stadtjugendring oder im Land, im Kreis Jugendring mitmachen, das habe ich in Lüneburg eine Zeit lang gemacht, und mich hier in der Lobbyarbeit für Jugendliche einsetzen. So, weil ich glaube, dass Jugendliche eine Stimme brauchen. Und ich habe das Privileg, dafür bezahlt zu werden, mich mit Jugendlichen zu treffen und mich in sie zu investieren. Und ich will, dass es ihnen besser geht durch das, was ich tue.
Jetzt bist du also eine ganz gewöhnliche Hauptamtliche für Jugendarbeit und doch nicht so gewöhnlich, weil eigentlich warst du ja gerade dabei, eine Weltreise zu organisieren, beziehungsweise die Stadt Lauterberg umzukrempeln.
Also der größte Unterschied von meiner Stelle zu meinen Kollegen und Kolleginnen ist, dass ich nicht fest für eine Gemeinde angestellt bin. Also grundsätzlich macht der EC das ja so, dass er entweder für eine Landeskirche oder für eine landeskirchliche Gemeinschaft organisiert, die übernehmen dann ja die Jugendarbeit dafür. Und ich gehöre nicht originär zu einer Kirchengemeinde, sondern ich bin hier als Freelancer für den Ort abgestellt und habe in meiner Arbeit dann herausgefunden, dass es zu viele Interdependenzen zwischen den einzelnen Orten gibt, als dass ich nur EC Bad Lauterberg sein kann. Deswegen heißen wir EC Südharz, weil die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der ganzen Region kommen. Also zum Beispiel habe ich Studenten aus Clausthal-Zellerfeld oder ich habe auch jemanden aus Herzberg, weil er da aufs Gymnasium gibt, weil es in Bad Lauterberg kein Gymnasium gibt. Hier gibt es eine KGS und ich habe Leute aus Bad Sachsa, die eigentlich in Göttingen studieren, aber die hierher kommen. Also es gibt einfach, dadurch, dass wir strukturschwach sind, gibt es nicht in jedem Ort jedes Angebot. Zum Beispiel das einzige Kino gibt es in Herzberg. Und wenn die Jugendlichen, die sind halt drauf, die wissen, dass sie in verschiedene Orte gehen müssen, um alle ihre Bedürfnisse zu stillen sozusagen. Und deswegen wollen wir für die Region da sein. Deswegen heißen wir jetzt hier Südharz, weil wir uns nicht nur auf Bad Lauterberg beschränken wollen.
Was machst du denn konkret? Also das klingt ja so, als würdest du Menschen deiner Zielgruppe in unterschiedlichen Töpfen sammeln. Studenten habe ich gehört, Jugendliche habe ich auch gehört, Gymnasiasten habe ich gehört. So, und was machst du jetzt mit denen?
Ich habe ganz klassisch damit angefangen zuzuhören und zu schauen und kennenzulernen, was gibt es hier, welche Angebote sind schon vorhanden und wo sind vielleicht Bedarfe oder Bedürfnisse, die noch nicht gedeckt sind. Und ich habe mit einer Jugendgruppe angefangen, im August vorletzten Jahres mit zwei Jugendlichen, die hier so halb zur LKG gehören, also deren Eltern oder das eine Elternpaar jedenfalls. Und die hatten nach dem Konfirmantenunterricht kein Ort, wo sie irgendwie ja, so Gott begegnen konnten, weil die Gottesdienste auch nicht so darauf ausgelegt sind, dass es für Jugendliche attraktiv ist. Und mit denen habe ich dann einfach eine Jugendgruppe gegründet. Und wir haben uns seitdem für 2,5-facht was richtig cool ist. Und mit denen treffe ich mich wöchentlich und wir unternehmen auch verschiedene Sachen, Wochenendausflüge oder so. Und was aber der ganze Ursprung war, waren die jungen Erwachsenen, die ich damals in Osterode gesammelt habe. Der junge Erwachsenenkreis, der ist quasi mit in meine Arbeit übergegangen, was total krass ist, weil ich habe das vorher ja natürlich alles ehrenamtlich gemacht, weil es mein Herzensanliegen ist und ich habe jetzt das Privileg, dafür bezahlt zu werden, diese Arbeit fortzuführen. Und das ist total cool. Weil was der Hauptunterschied ist, ich bin halt nicht für eine Gemeinde. Das heißt, mein Hauptaugenmerk ist es, meine Zeit zu verschenken an diese Menschen und für sie da zu sein. Und mit ihnen zu gucken, wie können wir unsere Komfortzone verlassen und wie können wir eine andere Art des Glaubens entdecken und auch für andere zugänglich machen. Also wovon ich träume hier im Ort ist, kein Gemeinderaum, sondern ein Ort in der Innenstadt, der eine Begegnungsstätte sein kann. Und wir hatten tatsächlich vor Weihnachten, haben wir den ganzen Immobilienmarkt hier durchforstet und nach einem Ort geschaut, nach einem Leerstand, den gibt es hier natürlich öfter, und hatten auch ein Ladengeschäft gefunden mit so 80 Quadratmetern, tollen Schaufenstern, super zentral, super gute Präsenz nach außen und hätten da gerne so ein Event-Café draus gemacht. Also, dass wir da unsere Gruppen ganz normal gemacht hätten, die nicht mehr an meinen Esstisch passen, weil die ganze Arbeit, die ich tue, die ist bei mir zu Hause. Und dass wir gleichzeitig auch den Menschen dienen, indem wir einmal im Monat irgendwie eine Kochveranstaltung machen mit einer Essensrichtung, die es hier nicht gibt, weil auch die kulinarische Auswahl eingeschränkt ist. Also wir wollen einen Ort, an dem wir uns treffen, unsere Gruppen und EC-Sachen machen können, aber gleichzeitig auch, dass dieser Ort der Stadt dient.
Nebenbei brachte die Missionarin Pommes in den Ort.
Nee, aber es gibt hier halt irgendwie so einen Griechen und es gibt Italiener und Döner. Und ein Balkan-Grill.
Geil. So. Bei Döner durchbrichst du die Kette der Auflistung der Nationalitäten.
Ja, das stimmt. Aber
es gibt einen Griechen, es gibt einen Italiener und es gibt einen Döner. Das ist so eine eigene Nation für sich, ne? Die Döner-Nation.
Die Döner. Ja, das stimmt, die Döner-Nation.
Döner macht ja schöner.
Richtig, genau.
Aber, liebe Julia, was hast du denn da jetzt dann gegründet? Ist das etwas Neues? Oder ist es eigentlich etwas Altes in einem neuen Anstrich?
Also seit es FreshX gibt und da Dinge irgendwie laufen, da ist ja schon relativ verbreitet, dass man mal einen Café aufmacht und irgendwie der Stadt dient. Aber ich verfolge einen missionalen Ansatz und ich will mit den Menschen gemeinsam Dinge starten und deswegen kann es ganz anders aussehen. Also ich glaube, es gibt 12.000 Event-Cafés, die irgendwie mit Christen zusammenhängen, aber ich muss ja schauen, wie sieht diese Form hier in diesem Ort aus mit diesen Menschen und welche Formate werden dann da drin Platz finden?
Mhm.
Also es ist quasi neu in dem Sinne, dass das, was wir aufbauen wollen, wenn wir uns wieder treffen dürfen nach gewissen Lockdowns, dann am besten die Form von den Bedürfnissen der Menschen annimmt, die hier sind, mit denen ich zusammenarbeite.
Ist das Projekt bislang gelungen? Volltreffer?
Die Frage ist, was ist Erfolg in dem Zusammenhang? Wenn es Erfolg ist, dass ich... damit beschäftige ich mich gerade ziemlich viel. So, wie sieht Erfolg in Gottes Augen aus? Und geht es darum, so viele To-Dos wie möglich abzuhaken? Oder hat Jesus als Erfolg irgendwie dargestellt? Und was ich immer mal wieder entdecken darf, ist, dass das, was ich, die Zeit, die ich in die Menschen investiere, dass die Frucht bringt und dass Menschen gesegnet sind oder sich positiv bereichert fühlen. Und ich würde sagen, dass das Erfolg ist.
Ja, mache zu Jüngern, ne?
Ja.
Könnte man nehmen.
Ja, und gleichzeitig baue ich oder darf ich sehen,
hat schon
sehen,
was mit Multiplikation auch zu tun. Also ich kann diese 4D-Schritte gut mitdenken.
Ja, also ich habe noch nicht 50 Leute in meiner Jugendgruppe, wenn das Erfolg ist. Das kann ich nicht sagen. Aber ich habe 4 Jugendliche, die das erste Mal, 3 davon jedenfalls, regelmäßig jede Woche in der Bibel lesen und entdecken, wie relevant die Inhalte aus dem Johannesevangelium für ihr Leben sind.
Toll.
Und das ist für mich auch Erfolg, dass die begeistert sind an Gottes Wort und das, was er für ihr Leben zu sagen hat.
Das klingt toll. Wie lange machst du das jetzt schon?
Ich habe im Mai 2019 angefangen.
Und das Corona-Jahr muss man eigentlich abziehen, ne?
Ja, wobei wir sind über den Sommer gewachsen. So, bei den jungen Erwachsenen sind wir mehr geworden und auch bei den Jugendlichen. Wenn wir uns jetzt mit den jungen Erwachsenen wieder treffen dürfen, live vor Ort, würden wir nicht mehr an meinen Esstisch passen.
Das ist doch auch ein Erfolg, oder? So kann man doch Erfolg auch bemessen, oder?
Genau, der Erfolg ist, dass wir aus unseren Räumlichkeiten rauswachsen.
Und ist das Herrenwort erfüllt worden? Hast du Gemeinde gegründet? Wenn du jetzt zurückblickst an deine Sendungssituation, wie passen die jetzt zusammen, das gegenwärtige Heute und deine Sendungssituation?
Ja. Ich glaube, Gott arbeitet immer mit den Begriffen, die wir verstehen. Und ich hatte vorher ja wenig Ahnung von missionalen Kirchen und sowas alles. Und ich würde sagen, Gott hat das Wort Gemeindegründung, was ich kannte, genommen, um das, was ich jetzt mache, sein Reich zu bauen, in mich hinein, also in mir zu säen, damit es wächst. Und ich würde sagen, ja, genau das tue ich. Hm. Ich gründe keine Gemeinde im Sinne von einer Kirche, aber ich baue sein Reich, indem ich zu Jüngern mache, um diese ganzen pathetischen Worte zu benutzen. Ja, ich helfe Menschen dabei, ihre Beziehung zu Jesus zu leben und zu schauen, wie sieht es in ihrem Alltag aus. Also Jugendarbeit in 4D denkt möglichst von den jungen Menschen her.
Was kann denn jetzt der 50-jährige Podcast-Hörer von dir lernen? Und ich weiß, das schreit danach, dass man auf einmal dann so arrogant wird. Das wirst du schon hinkriegen, diese Frage ordentlich zu beantworten.
Was ich hier lerne, ist zuzuhören. Und ich glaube, dass nicht nur Jugendarbeit zuhören muss, sondern dass auch ein 50-jähriger Podcast-Hörer, wenn er Reich Gottes bauen möchte, seinem Umfeld außerhalb seiner Bubble, seiner Komfortzone zuhören muss. Und dass jede Gemeinschaft von Christen anfangen sollte, nach außen zu schauen und die Out-Dimension nicht außen vor zu lassen, die ist für jede Gemeinde relevant, die ist nicht nur für Jugendarbeit relevant, weil wir in die Welt gesandt worden sind. Wir sind nicht in unsere Kirche gesandt worden. Die Kirche ist da, wo wir uns so ein bisschen versammeln können, um Gott anzubeten und ihm irgendwie die Ehre zu geben, aber der wahre Gottesdienst, man, das klingt alles so schlimm. Aber da, wo wir wirklich hingesandt sind, das ist draußen. Jesus ist den Menschen begegnet. So, der saß auch im Tempel und hat gelehrt, aber er war vor allem draußen mit seinen Hansen und Franzen und hat versucht, irgendwie den Menschen...
Mit wem saß Jesus da rum? Mit seinen Hansen und Fransen?
Hans und Franz.
Hans und Franz.
Mit seinen Jüngern. Ach so. Übrigens, kurze Empfehlung einer Serie, The Chosen... moderne Jesus-Verfilmung, großartig.
The Chosen?
The Chosen, kann man nur als App gucken, über eine App gucken. Und da sind die Jünger so fantastisch dargestellt. Okay. Nur ein kurzer Exkurs.
Dankeschön. Aber genau, für die Empfehlung. Es redet ja kaum noch jemand so, da ist es recht erfrischend, wenn mal wieder jemand so redet.
Wie meinst du das?
Ja, du hast gerade eben deine Sprache, deinen eigenen Sprachgebrauch kritisiert mit Reich Gottes bauen und so und sich versammeln und so. Und es redet kaum noch jemand so. Keine Sorge, also du fällst positiv auf.
Das ist gut.
Wie sieht denn die Zukunft von Jugendarbeit aus in Deutschland, deiner Meinung nach?
Positiv. Ich glaube, dass es viele Dinge gibt, die gerade irgendwie ins Rollen gebracht werden, wo Multiplikatoren anfangen, Dinge weiterzugeben, die sinnvoll sind für Jugendarbeit oder wo auch Jugendarbeiten merken, okay, wir können nicht so weitermachen wie bisher und wir müssen neu denken oder umdenken. Und ich glaube, dass das eine gute Chance ist. Und gerade auch durch den Lockdown und dadurch, dass wir uns nicht mehr live treffen konnten, mussten wir neu überlegen, warum treffen wir uns überhaupt? Was machen wir eigentlich und was ist das, was die Leute brauchen, warum die kommen?
Ja, und was sind die Antworten? Die tragfähigen, relevanten Antworten und zwar tragfähig und relevant für die Zielgruppe.
Was ich bei meinen Jugendlichen merke, ist, dass sie erleben, wie alltagsrelevant Bibellesen sein kann, dass sie immer wieder neu lernen, wie wir mit Menschen umgehen wollen, wie Jesus das gemacht hat und dass wir einfach Azubis bei Jesus sein können. Dadurch, dass wir das irgendwie lesen und in der Gruppe besprechen. weil es noch mehr irgendwie verschiedene Perspektiven mit reinbringt. Gerade auch bei den jungen Erwachsenen haben wir verschiedene Prägungen. Also wir sind alle, ich glaube, nur mein Mann ist Erzähler vom Haus aus. Alle anderen haben eine andere Prägung und das bereichert total.
Wie hast du die digitalen Möglichkeiten während des Corona-Zeitalters genutzt? Ich mache noch vielleicht noch einen Zusatz dran. Jugendarbeit unterteilt sich ja aus meiner Wahrnehmung in den letzten bald 12 Monaten in zwei Gruppen. Die einen, die digitale Inhalte angeboten haben, und die anderen, die das Digitale genutzt haben, um im Kontakt zu bleiben. Und nach meiner Wahrnehmung ist das Zweite sehr viel schlüssiger und auf der Hand liegender.
Ich habe beides gemacht. Also mit den jungen Erwachsenen haben wir, als wir durften, die Hybridversion gewählt. Also es sind manche vorbeigekommen und wir haben mit den anderen dann online parallel sozusagen die Gruppe stattfinden lassen. Und was richtig cool war, wir haben die Zeit genutzt, um Geschichten zu erzählen und uns Charaktere anzugucken, aber nicht die Charaktere aus der Bibel, sondern unsere eigenen Geschichten. Anhand von so Leitfragen hat jedes Mal eine Person den ganzen Abend Zeit gehabt zu erzählen. Und total spannend zu sehen, wow, wie sie Gott erleben, wie sie ihre Stärken, ihre Schwächen, Liebessprachen, die besten Entscheidungen des Lebens und die schlechtesten Entscheidungen des Lebens irgendwie reflektieren. Also wir haben tatsächlich die Zeit genutzt, um irgendwie Gemeinschaft zu haben und uns besser kennenzulernen, weil auch ein paar neu dazugekommen sind. Und mit den Jugendlichen machen wir gerade hauptsächlich Inhalt. Also wir haben zwar, wenn wir uns treffen, online eine kurze Austauschrunde oder so, aber dann lesen wir hauptsächlich Bibel und haben da den Austausch.
Ja gut, aber das würde ein bisschen für meine, also für auch meine Pointierung sprechen, dass vor allem du anscheinend auch die digitalen Plattformen nutzt, um im Kontakt zu sein.
Ja.
Mehr und viel weniger als um digitale Inhalte zu präsentieren. Also,
ach so,
dass du vor der Kamera tanzt und die Jugendlichen sollen sich das dann angucken oder so.
Ach so, nee, das ist immer live, immer mit Gruppen.
Julia, vielen Dank, dass du zu Gast warst bei Wunderwerke Skyped.
Sehr, sehr
von
gerne.
Von deinen letzten intensiven Jahren erzählt hast, von deiner Jugendaufbauarbeit im Südharz berichtet hast, von dem, was da so auch als Bodensatz existiert und wo ihr gerade steht. Ich wünsche dir und euch gutes Gelingen und tatsächlich viel Erfolg.
Vielen Dank.
Weiterhin diese Freude und Fröhlichkeit dabei und dass da etwas Maßgebliches entsteht. Wer zwischendurch sich informieren möchte, wie es um euch steht, der kann euch auf ec-suetharz.de folgen, nicht wahr?
Ja, da ist nicht so viel. Also Instagram gibt es auch noch, aber da ist auch nicht so viel. Am besten anrufen, auf einen Kaffee vorbeikommen.
Okay, aber das wären mal so die ersten Anlaufpunkte im Internet.
Instagram und Internet, Website, genau.
Alles, alles Liebe, alles, alles Gute dir. Danke für deine Zeit, für Wunderwerke Skype und ich freue mich, wenn wir in Verbindung bleiben, ja?
Dankeschön.
Mach es gut. Ciao, ciao.
Alles klar, bis dann. Ciao.
Und wer den EC Südharz auf Instagram abonniert, wird in seinem Profil dann auch mit den entsprechenden Up in With and Out Fragen konfrontiert. Gibt es einen Gott, der mich kennt? Kann Freundschaft immer da sein? Was habe ich anderen zu geben? Und können wir gemeinsam die Welt verändern? Inspirierende Fragestellungen vom EC, heute für deine Ohren vorgestellt von Julia Osmers, Pionierin der EC-Arbeit in der Region Südharz. Danke, dass du die heutige Wunderwerke Skype-Sendung gehört hast. Wir bitten dich um einen freiwilligen Spendenbetrag dafür, dass wir sie dir zur Verfügung gestellt haben. Wir würden aktuell sehr gerne mit unserer eigenen Hände Arbeit, Geld für Wunderwerke verdienen, aber das können wir nicht. Kurzes Beispiel. Für übernächste Woche sind eigentlich 5 Veranstaltungstage für unser Jugendgruppenformat bzw. Gerechtigkeit geplant. Es dauert nicht mehr lange, vermutlich nur noch wenige Minuten, da werden uns alle 5 abgesagt werden, weil zurzeit die verantwortlichen Gemeinden keine solche Veranstaltungen durchführen dürfen. In Zahlen ausgedrückt heißt das, 2500 Euro gehen flöten und schon wieder ist eine Woche weniger auf der Jahresuhr, das irgendwie anders reinzuholen. Hierfür stellen wir unseren Podcast zur Verfügung und in ihm unsere Podcast-Formate. Wir brauchen schlichtweg dich, damit du uns hilfst, das zu kompensieren. Wenn du kannst und wenn du magst, folge uns auf wunder-werke.de/spenden und organisiere dort deinen Spendenbeitrag für Wunderwerke. Mein Name ist Martin Scott. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem frischen Scott und Gott, ehe es dann voraussichtlich in der Woche darauf eine neue Ausgabe von Wunderwerke Skype geben wird. Bis dahin alles Gute, dort wo du bist, Gottes Segen und auf bald.